So einen Einbruch wie bei den Bayern in den letzten 2-3 Wochen habe ich in 20 Jahren nicht gesehen.
Ja, das sagt etwa Didi Hamann bei Sky zur Krise beim FC Bayern München. Was sagen wir? Was sagt die Doppelspitze? Dazu kommen wir gleich. Was erlauben Bundesliga? Haben wir uns gefragt. Erleben tatsächlich junge Grundschüler in der ersten oder zweiten Klasse, die jetzt gerade eingeschult sind oder vielleicht ein Jahr schon im Trikot des Rekordmeisters rumlaufen. Erleben die im Mai zum ersten Mal einen deutschen Meister, der nicht Bayern München heißt? Das ist unser Thema in der neuen Ausgabe der Doppelspitze.
Absolut. Der Stern des Südens ist gerade so ein bisschen am Sinken, kann man sagen. Die ersten 7 Spiele sind durch in der Liga und man atmet richtig nochmal durch, auch jetzt Länderspielpause, hat Zeit auch mal so ein bisschen zu reflektieren und die Lage in der Liga anzuschauen, sich die Tabellenspitze mal genauer unter die Lupe zu nehmen und eben den Fokus auf den FC Bayern zu setzen. Natürlich auch auf andere Teams, die sich da oben tummeln, Dortmund, Leipzig, Hertha, Gladbach, Bremen, einige Teams dabei, die man da nicht oben vermutet hätte, wird es also tatsächlich wieder spannend an der Spitze der Fußball-Bundesliga.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
Mein Name ist Leon Ginzel, neben mir sitzt Kevin Schulte. Die Doppelspitze meldet sich endlich wieder in gewohnter Besetzung zurück.
Und zwar nicht irgendwie, sondern in komplett neuem Gewand. Wir sind die gleichen, aber unsere Aufmachung ist sozusagen eine andere, denn wir haben ein neues Logo.
Ganz genau, haben wir in präziser Feinarbeit zusammen mit Maren Schwetala rausgearbeitet, die das designt hat. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ist wirklich, wir finden es zumindest super geworden. Wir hoffen natürlich, euch gefällt es auch. Und ist jetzt auch so ein Schritt, dass wir sagen, wir machen mal uns optisch ein bisschen hübscher. Ne? Jetzt, wo der FC Bayern schwächelt, wollen wir uns ein bisschen da rausputzen und vielleicht diese historische Saison auch mit einem geilen Logo angehen. Und vielen Dank an der Stelle an Maren für das echt aus unserer Sicht geile Logo, das ihr ab sofort natürlich auch überall auf den Plattformen seht.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. Gefällt uns sehr. Wir sind wieder ein bisschen heller geworden.
Ja.
Von schwarz zu eher weiß. Also das ist so die Maßgabe gewesen. Wollen dann jetzt aber auch nicht lang fackeln, sondern besprechen mal die Lage der Liga oder die Lage an der Spitze der Liga. Wir haben Borussia Dortmund als einziges ungeschlagenes Team mit 17 Punkten vorne. Danach Leipzig, Gladbach, Bremen, Hertha. Auf den Plätzen 2 bis 5 mit jeweils 14 Punkten und auf 6, so gerade noch in der Europa League, der FC Bayern München mit 13 Punkten. Leon, ich habe die Hertha jetzt in der Aufzählung gehabt. Was ist da los? Hinter Gladbach, hinter Bremen?
Ja, das ist natürlich unangenehm, ne? Also peinlich. Nein, Spaß beiseite. Also das, was bei Hertha gerade passiert, hätte ich nicht erwartet. Ich habe mir als Vorbereitung auf diese Folge natürlich nochmal unsere Bundesliga-Folge angehört, was wir so zu den Mannschaften gesagt haben. Da waren wir bei Dortmund zumindest gar nicht so verkehrt. Aber bei der Hertha haben wir uns ja beide eher so ein bisschen bedeckt gehalten. Ne? Ich habe natürlich meine Lanze für Paul gebrochen, für Paul Dardai, der das auch wirklich grandios macht gerade. Und da stimmen natürlich noch ein paar andere Faktoren gerade, auf die wir nochmal näher eingehen wollen. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Wir kommen natürlich auch noch zu deinen Gladbachern, die noch vor uns stehen. Und wir haben ja beides geschafft, den FC Bayern zu schlagen. Ist ja auch eigentlich sensationell. Ihr sogar noch ein bisschen souveräner als wir in München. Und ich würde sagen, genau zu denen kommen wir jetzt auch, zu den Bayern, weil das beschäftigt natürlich gerade die Menschen, die Fußballfans. Warum läuft es gerade nicht rund beim Rekordmeister, Kevin? Wir haben uns ein paar Bereiche vorgenommen, wollen wir vielleicht anfangen auch mit dem Kader. Wir haben es in der Bundesliga-Vorbereitungsfolge angedeutet. Da hat man sich vielleicht nicht genug Mühe gegeben diesmal, oder?
Ja, du sagst es, wir haben es angedeutet und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir auch gesagt haben, da darf halt nicht viel passieren, also in Sachen Verletzung. Dann ging es halt schon scheiße los gegen Hoffenheim im ersten Spiel, als sich Coman, der jetzt eigentlich noch mehr Spielzeit hätte kriegen sollen, da ja Ribéry und Robben, seine Konkurrenten da auf außen 34, 35 Jahre alt sind und verletzt sich schwer. Dann haben wir Tolisso, der sich schwer verletzt, Rafinha als einziges Backup für Lahm und Alaba auch raus und dann haben wir da jetzt aktuell quasi nur noch 18 relevante Spieler. Ich habe mir jetzt auch mal angeguckt, bei den letzten beiden Spielen, also gegen Hertha und gegen Gladbach, gegen Hertha hat Goretzka gefehlt und gegen Gladbach Boateng im Kader, also wegen Kleinigkeiten, Grippe, war es da einmal, glaube ich, jetzt bei Goretzka und Boateng hat da auch nicht wirklich Nennenswertes. Auf jeden Fall ist dann jeweils der Jugendspieler Jonathan Meyer in den Kader gerückt. Und das sagt eigentlich alles aus. Sprich, es muss nur noch ein Spieler mal nicht im Kader sein können und dann müssen die Bayern auf Jugendspieler zurückgreifen. Wann hat es das zuletzt gegeben? Und ich finde, der Kader ist zu klein, erst recht, wenn man sich da auf internationaler Ebene mit einigen Mannschaften messen will. Und jetzt, wo dann die entscheidenden 5% fehlen in der Bundesliga, nutzen es die Mannschaften ja auch schon ganz gut aus.
Ja, absolut. Und es sind ja auch ein paar, ich sag jetzt mal, zumindest, ich finde, Vidal, der Abgang ist schon so ein bisschen sinnbildlich, weil da fehlt auch ein Kämpfer im Mittelfeld, der jetzt, glaube ich, in solchen Situationen sehr wichtig wäre. Der auch mal irgendwie reinballert, eine Gelbe kassiert, aber dann nochmal ein Zeichen setzt oder so. Weißt du, da irgendwie... du brauchst halt irgendwie so einen kleinen Beißer da im Mittelfeld, den haben sie jetzt nicht mehr mit Vidal. Dann haben sie Rudi abgegeben, Bernard, also wirklich auch viele Ergänzungsspieler, die auch mal jetzt vielleicht für Stabilität sorgen könnten und gerade auch jetzt mit den Verletzungen dafür sorgen könnten, dass der Kader eben nicht ganz so dünn ist. Und du hast beim FC Bayern immer natürlich, aber wenn es blöd läuft, noch viel mehr diese Ego-Probleme, ne? Also gerade die Topspieler, die vielleicht gar nicht mehr so Topspieler sind, wie Robben oder Ribéry, sind natürlich angepiekst, wenn die draußen auf der Bank sitzen, ne? Oder ein James, ja. Die sind natürlich dann sauer und da muss man auch vielleicht mal über den Trainer sprechen, ne? Sowieso ja im Fokus jetzt gerade. Niko Kovac mit einigen Vorschusslorbeeren gestartet, hat dann ja auch echt eine gute Serie hingelegt erstmal. Aber jetzt hapert es gerade so ein bisschen. Ein, zwei Gründe haben wir uns dafür aufgeschrieben. Vielleicht kannst du die kurz mal anreißen und dann diskutieren wir darüber.
Ja, also was ja jetzt groß diskutiert wird, ist das Thema Taktik oder... Also bei Taktik kommt ja immer wieder der Vorwurf, keine Spielidee. Ist ja irgendwie auch was schwer messbar ist. Also in Bayern geisterte immer so die Aussage umher in den letzten Jahrzehnten, was brauchen wir eine Spielidee? Die Spielidee ist, du musst das Spiel gewinnen als Bayern-Trainer. Was ich aber eigentlich fast ein bisschen spannender finde, ist der Aspekt der Rotation. Weil man ja schon gemerkt hat, dass Kovac auch zu Beginn der Saison, wo die Spieler ja noch frisch sind, kommen gerade aus der Vorbereitung. Einige haben jetzt auch keine WM gespielt wie ein Robben oder Ribéry. Dass man da dann schon so extrem rotiert hat, also teilweise bis zu 6 Spieler gewechselt hat und auch irgendwie so nach dem Würfelprinzip rotiert hat. Also dann hat mal Sanchez in Lissabon ein sensationell gutes Spiel gemacht bei seinem Ex-Verein. Und im nächsten Spiel ist er dann wieder nicht in der Startelf. Ja. Also ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Oder dann, wenn man bei den arrivierteren Spielern ist, ist ja genau das Gleiche passiert. Und also vielleicht hat er zu früh zu viel rotiert. Und vielleicht hat er auch so diese Fliehkräfte im Kader des FC Bayern. Weil du hast es eigentlich richtig angesprochen. Das ist natürlich, das Thema Ego ist bei Bayern mit den vielen Stars nochmal ein ganz anderes als bei allen anderen Bundesligisten. Und vielleicht ist das auch ein Faktor.
Vor allen Dingen andererseits jetzt bei Eintracht Frankfurt auch. Ne? Da hat er natürlich auch eine schwierige Truppe gehabt mit vielen Nationalitäten, auch schwierigen Charakteren wie Boateng und Allaire ist, glaube ich, jetzt auch nicht so der Einfachste. Sind halt auch sehr, sehr krass selbstbewusste Spieler. Das hat er gut hinbekommen. Da ist das Umfeld auch ein anderes. Da hast du nicht diesen krassen Druck, wenn du mal ein, zwei Spiele nicht gewinnst, dass dann sofort die Presse die Krise herbeischreibt. Und dann wird es natürlich beim FC Bayern schneller mal brodelt halt mehr. Ne? Dann sitzt die Wurst in der Halbzeitpause bei Uli Hoeneß halt mal quer im Hals. So. Und das hapert gerade, und daran hapert es gerade natürlich auch, und das fällt ihm so ein bisschen auf die Füße. Und wir haben jetzt unseren ersten externen, oder unsere erste externe Stimme, würde ich jetzt mal sagen, als Experten, kann man ihn eigentlich auch bezeichnen. Oliver Gussor arbeitet beim Mitteldeutschen Rundfunk. Übrigens Rot-Weiß-Erfurt-Fan, Grüße an dieser Stelle. Der ist krisenerprobt, vielleicht kann er ein paar Tipps geben und mal sagen, woran liegt es denn eigentlich gerade, dass der FC Bayern so spielt, wie er spielt, beziehungsweise was hat er für Hoffnung für die Saison, in Anführungszeichen, für den FC Bayern?
Also ich glaube, die größte Hoffnung der ganzen Liga ist, dass Niko Kovac möglichst lange Trainer bei den Bayern bleibt. Denn ich glaube, dann kann es wirklich richtig spannend werden. Es scheint einfach auch nicht zu passen und ich glaube, das passt da auch nicht. Kovac viel zu unerfahren, der kann so eine große Mannschaft einfach nicht führen. Und ich denke mal, wir können uns auf eine spannende Saison freuen. Natürlich muss Borussia Dortmund dann etwas konstanter werden. Also die hatten jetzt ja schon 2-3 Mal Glück. Aber ich glaube, je länger Niko Kovac Trainer bei den Bayern bleibt, desto spannender wird dann auch die Liga.
Ja, ziemlich harte Worte. Also geht klar gegen Kovac. Ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt ihn da so als die Mutter aller Probleme zu bezeichnen beim FC Bayern. Ich finde, es kommt halt, also es gibt schon so einen Faktor, wo ich ihn echt in die Mange auch nehme. Das ist nämlich wirklich die Rotation. Allerdings Kaderplanung. Ich meine, er wollte ja sogar einen Rebic holen, einen Vogt holen, was eher nach, ja, nicht ganz nach FC Bayern klingt. So habe ich es auch in den Medien gelesen. Also er hat die Spieler halt nicht durchbekommen. Erst recht ein Vogt nicht, der halt natürlich nicht so sexy klingt und trotzdem aber ein grundsolider Kaderspieler wäre. Und genauso, du hast eben nur ganz kurz angerissen, Juan Bernat in Paris. Der ist für 5 Millionen, glaube ich, nach Paris gegangen. Natürlich war es kein herausragender Spieler, aber den konntest du immer reinwerfen, so ein Backup für die Außenverteidigerposition. Das finde ich schwierig. Und da muss man auch klar sagen, das ist eben die Strategie des FC Bayern und nicht von Niko Kovac. Deswegen schwierig. Grundsätzlich Rotation zu viel zu früh, ist meine Kurzanalyse. Und wo man natürlich eh nur spekulieren kann, hat er die Kabine noch hinter sich oder droht er die tatsächlich zu verlieren? Das ist so eine Frage, die ich mir auch noch stelle. Ist halt schwierig, weil gerade gegen Gladbach, gegen Hertha hatte man ja wenigstens noch Chancen herausgespielt, aber gegen Gladbach war das so uninspiriert und es gab keinen Sturmlauf, und obwohl man 75 Minuten noch Zeit hatte, 0-2 umzudrehen. Lewandowski kriegt überhaupt keine Bälle, hat das eine Abseitstor gemacht, aber mehr auch nicht. Und wie ich da jetzt in der Sportbild gelesen habe, jault er intern auch schon auf, so nach dem Motto, ich kriege keine Bälle. Das ist natürlich auch eine scheiß Herangehensweise irgendwie. So hat das jetzt beim polnischen Nationalteam auch gemacht. Aber vielleicht kannst du uns sagen, wer denn beim FC Bayern aktuell der treffsicherste ist. Denn da gibt es ja eine ganz lustige Story.
Ja, absolut. Und zwar ist das tatsächlich Kalle Rummenigge, der alte, die Grande des FC Bayern, der Grande des FC Bayern, da im Background zusammen mit Uli Hoeneß ja. Gibt ein lustiges Video aktuell, habe ich gesehen, Bayern-Truppe auf dem Oktoberfest, Rummenigge am Schießstand, wo du so kleine Häschen da so umnietest mit so einem Gewehr. Im Background Uli Hoeneß und so ein paar andere Leute noch. Und Rummenigge legt an und ballert einen Hasen nach dem anderen weg. Ich glaube wirklich 10, 15 on the row oder in the row. Und feiert sich mega. Und im Hintergrund, Uli Hoeneß kann das gar nicht fassen. Flippt auch total aus. Ja, vielleicht sollte man Kalle Rummenigge wieder aufstellen und ihn reinholen. Dann läuft es vielleicht mal wieder ein bisschen besser. Oder er kann diese Treffsicherheit weitergeben auf einen seiner berühmten Bankettreden. Weiß ich nicht. Da wäre vielleicht mal ein Punkt, wo man ansetzen kann. Ansonsten, klar, muss man wirklich konstatieren, dass kein Spieler gerade die Normalform hat, die du brauchst ja auch. Ne? Du kannst ja nicht einfach in der Bundesliga auch als FC Bayern bestehen, wenn du so ein bisschen deiner Form hinterherläufst. Ne? Und es gibt viele individuelle Fehler auch. Und dann reicht es halt auch nicht mehr selbst für die nationale Spitze aktuell. Und das sind so, glaube ich, die Faktoren, die eine Rolle spielen. Wir haben nochmal Didi Hamann jetzt gleich, der bei Sky auch das so ein bisschen bezogen auf die Medienberichte nochmal einordnet, was du gerade nochmal angedeutet hast mit Kovac, ne? Mit diesem, wie viel Schuld trägt er eigentlich? Da wollen wir auch nochmal kurz reinhören.
Das war bei Ancelotti dasselbe, das war bei vor 20 Jahren bei Rehagel dasselbe, das war bei Trapattoni dasselbe und das ist heute dasselbe. Und solange die Vereinsführung, die Oberen, den Spielern Gehör geben und wenn sie Probleme haben, sie nicht zum Trainer zu schicken, wirst du eine Situation kreieren, die den FC Bayern irgendwann untrainierbar macht. Und jetzt wird ein Trainer, ich möchte sagen demontiert, aber an die Wand gestellt und bloßgestellt für etwas, was er meiner Meinung nach, wo er gar nichts dafür kann.
Ja, er nimmt ja quasi Kovac eher in Schutz. Und wenn das stimmt, dass tatsächlich der FC Bayern wieder zu so einer Art FC Hollywood, was sie sicherlich aus dem tiefsten Kern des Vereins nie herausgekriegt haben oder auch nie herauskriegen werden, das sieht man ja auch bei anderen großen, ganz großen Weltvereinen. Wenn es tatsächlich da so vonstatten geht, dass Spieler sich bei den Bossen beschweren, den Trainer übergehen, da das Gespräch nicht suchen, nicht konstruktiv werden, sondern sich beschweren, dann ist es eigentlich schon der Anfang vom Ende, da gehe ich auch mit. Aber hältst du das für realistisch oder wie würdest du das betrachten? Also welchen Eindruck machen die Bayern-Spieler auch so in Interviews nach dem Spiel auf dich?
Naja, durchaus aus dem Selbstkritischen, aber ich habe jetzt auch, Kimmich war es, glaube ich, im Ohr, der sagt, jetzt feiern sich ja die Teams, dass sie endlich mal gewinnen. Wo war denn das Selbstbewusstsein in den Saisons davor, ne? Also so dieses, auch so ein bisschen angefressen, so jetzt werden wir hier als die Loser dargestellt plötzlich, aber überleg mal, wie es in den Saisons davor war, wo die gegnerischen Teams immer sich in die Hosen gemacht haben, bevor die aufgelaufen sind in der Allianz Arena. Das war halt so, ne? Jetzt ist eine neue Situation. Ich glaube, damit müssen die auch alle noch ein bisschen umgehen. Und mich erinnert das manchmal auch, sag dir auch ganz ehrlich, an die Nationalmannschaft. Du hast Parallelen vom Spielermaterial her sowieso schon mal, aber hast eben auch einen alten Kader, der nicht erneuert wurde, Stichwort vor der WM. Du hast natürlich einen neuen Trainer, okay, aber du hast eben das Spielermaterial, was sich seit Jahren nicht so wirklich ändert. Bist du ein bisschen arrogant vielleicht auch wieder rangegangen und dachtest, naja, reicht schon nochmal. Reicht schon nochmal für die Saison, weil... Come on, wir sind der FC Bayern, wir kriegen es schon irgendwie hin. Und es ist ja auch gar nicht gesagt, dass das...
Kingsley, come on, wir sind der FC Bayern.
Oh, come on, wir sind der FC Bayern, ja. Und es ist ja auch gar nicht gesagt, dass das am Ende der Saison wieder reicht für Platz 1. Das wollen wir jetzt ja gar nicht in Abrede stellen, aber aktuell sieht man, dass ihnen das so ein bisschen auf die Füße fällt. Vielleicht auch, das ist meine Vermutung, so ein bisschen arrogant dran zu gehen. Und das war ja auch der große Fehler bei der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, den Nationalmannschaftsvergleich haben jetzt auch schon einige bemüht. Ich finde, mal von diesem mentalen, möchte ich es mal nennen und so, von dem drumherum, abgesehen, finde ich es auf dem Platz auch sogar ähnlich. Also gerade das Spiel gegen Gladbach, da haben sie keine Torchancen herausgespielt, war schon irgendwie bemüht, es ging ja nach vorne, man hatte massig viel Ballbesitz, 72% waren es, glaube ich, aber eben maximal ungefährlich, also so wie Deutschland gegen Südkorea, so ein bisschen. Und das Spiel Deutschland-Mexiko war dann so ein bisschen, das Hertha-Spiel von Bayern vielleicht. Also, weil da haben sie ja, haben die Herthaners einfach gut gemacht, haben dann einmal bedingt durch einen katastrophalen Boateng-Patzer, als er da das Foul begeht, und beim zweiten Tor werden sie ausgekontert. Danach hatten sie Chancen, machen das Ding nicht. Also Ajax, finde ich, hat auch einiges aufgezeigt. Da sind sie richtig gut reingekommen. Und dann sieht man so, wie Bayern dann doch irgendwie doch einfach nur eine normale Fußballmannschaft ist, die auch mit dem Kopf spielt. Wo man dann auch merkte nach dem 1-1, was dann irgendwie in der Phase dann relativ überraschend fiel, ist da jetzt ein Schalter im negativen Sinne umgelegt worden. Und ich weiß nicht, also so irgendwie hakt es dann einigen Ecken und Kanten. Und ja, wir haben jetzt auch nochmal einen anderen medienaffinen Gast bei uns in der Sendung. Arbeitskollege von Star FM, Moderator deiner Morningshow, Bayern-Fan. Also, aber er geht nicht nur mit der Vereinsbrille dran, also ist das schon sehr differenziert. Wir hören mal rein, Christian Meschonat, Chris von Star FM.
Es muss ja irgendwas nicht richtig laufen, ansonsten hätte man wenigstens einen Sieg eingefahren in den letzten Spielen. Zwei Niederlagen, zwei Unentschieden gegen Mannschaften, die man eigentlich hätte dominieren müssen. Und gerade diese dominante Art und Weise fehlt mir so ein bisschen. Und deswegen würde ich sagen, es gibt einfach nur ein Motivations- bzw. ein mentales Problem. Spieler wie Arjen Robben, wie Franck Ribéry, die wollen es in ihren alten Tagen nochmal zeigen und beweisen, sind aber teilweise auch nicht mehr schnell und nicht mehr frisch genug. Und wenn man dann als neuer Trainer, als junger Trainer wie Niko Kovac diese Spieler auswechseln möchte, dann muss man immer gleich Angst haben, dass sie dann irgendwie die halbe Ersatzbank aus den Angeln reißen, weil sie halt einfach sauer sind. Niko Kovac müsste sich da vielleicht nochmal ein dickeres Fell wachsen lassen und einfach auch mal sagen, pass auf, ich bin hier der Chef. Also entweder ihr spielt so, wie ich das möchte, oder ihr spielt erstmal gar nicht und dann einfach auch mal sein Standing klar machen. Auf der anderen Seite ein bisschen Motivationsproblem, gerade wenn ich so Spieler wie Mats Hummels sehe, die dann mittlerweile irgendwie die letzten vier Spiele einfach nur noch mehr oder weniger nebenher latschen und schauen, wie der Gegner durch die eigenen Reihen dribbelt. Da verstehe ich immer nicht, was da passiert ist. Ich meine, zum Anfang der Saison hat man Sieg über Sieg eingefahren, man konnte Fußball spielen, man hat gerade gegen Schalke Spiele dominiert ohne Ende und jetzt ist diese komplette Dominanz weg. Man hat zwar Ballbesitz, aber an den wichtigen Positionen, gerade in Sachen Konter oder so, hat man überhaupt gar keinen Zugriff zum Spiel mehr. Und das finde ich ein bisschen komisch. Wie kann man innerhalb von ein paar Wochen das Fußballspielen so verlernen? Sind die Spieler vielleicht mit anderen Sachen abgelenkt? Ist es vielleicht die WM, die noch in den Knochen hängt? Thomas Müller zum Beispiel, zum Anfang der Saison hat man gesagt, okay, der Knoten scheint wieder geplatzt zu sein. Und jetzt auch er so ein bisschen Sinnbild dieser Krise. Er läuft zwar viel, er macht viele Räume. Nico Kovac stärkt auch immer seinen Rücken. Aber irgendwie passiert da noch was, wo ich denke, irgendwas haut da nicht hin. Auch ein Robert Lewandowski zum Anfang noch getroffen ohne Ende. Mittlerweile hatte, glaube ich, im letzten Spieltag 12 Ballkontakte. Das ist für einen Weltklasse-Stürmer, der er sein will, einfach viel zu wenig. Auch ein Jerome Boateng, viel zu langsam im Moment. Ich meine, man sagt immer irgendwie zwischen 28 und 32, beste Fußballeralter. Da ist er mittendrin, aber irgendwie fangen da jetzt an, wieder irgendwelche Fehler zu kommen. Finde ich ein bisschen komisch. Und auch ein Manuel Neuer, der im Moment nicht gerade an seinen Weltklasseleistungen irgendwie anknüpfen kann. Viel damit beschäftigt, irgendwie zu reklamieren, beziehungsweise seine Abwehr zu sortieren. Aber irgendwie klappt das auch alles nicht. Also vielleicht sind es auch einfach zu viele Leute, die zu viel zu sagen haben, anstatt es einen richtigen Leader gibt. Das würde ich mir mal wünschen. Vielleicht ist das ein schöner Lösungsansatz, ein richtiger Leader auf einem Feld, so ein Stefan Effenberg, so ein Marc van Bommel oder ein Lothar Matthäus, solche Kerle, die wirklich dann auf dem Feld stehen und mal jetzt sagen, okay, wir spielen gerade scheiße, entschuldige den Ausdruck, aber wir müssen uns jetzt mal wieder zusammenraufen, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben, so ein Mentalitätsmonster. Arturo Vidal war ja so einer gewesen, die haben sie ja nur leider verkauft, aber ich denke, wenn man sich nicht gegenseitig zerfleischt, sondern wenn man sich intern treu bleibt und sich gegenseitig stärkt, dann kommt man auch aus dieser Krise, wie man es so nennt, auch wieder heraus und dann spielen die beiden natürlich wieder mit um die deutsche Meisterschaft.
Ja, und dann schauen wir uns doch mal an, mit wem sie um die deutsche Meisterschaft spielen. Da haben sich ja schon so ein paar Teams in der Vorderrunde gespielt, mit denen man auch nicht unbedingt gerechnet hätte. Mit einem aber wahrscheinlich schon, nämlich Borussia Dortmund, dem BVB, wo gerade ziemlich viel stimmt und wo ziemlich viele Sachen ineinander greifen, die wir so ein bisschen auch vorhergesagt haben. Beispiel Favre, der wieder mal es beweist, dass er ein Top-Trainer ist, wie ich finde. Also seine Spielidee sehr gut aufs Team ummünzen kann und den halt genau sagt, was sein Stil ist und der dann auch wirklich akzeptiert wird und auch so gespielt wird. Sprich, vorne einfach die Dinger reinmachen, mit wenig Chancen Tore erzielen. Auch dieses One-Touch-Fußball sieht man, finde ich, auch sehr. Ne? Also ist schnell nach vorne mit einer Kontaktstation. Polyvalenz ist da ja immer gefragt bei ihm. Und ein Faktor natürlich auch Paco Alcácer. Ne? Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. 6 Tore in 81 Minuten, eine Wahnsinnsquote. Das war ja übrigens auch der, den wir in der Vorabanalyse vermisst haben. Wir haben gesagt, einen Neuner brauchen sie noch.
Richtig, der war damals noch nicht da. Und ich glaube, sinngemäß meinten wir, die haben eine gute Mannschaft, aber wenn jetzt noch ein Neuner kommt, dann kann das wirklich ja, zusammenpassen, weil der fehlte einfach. Und der fehlte auch im vergangenen Jahr, weil durch Aubameyangs Weggang war da ja schon so ein Vakuum entstanden. Aber ich meine, wenn er die Quote hält, dann ist er der neue Gerd Müller. Das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Aber grundsätzlich, ich muss aber auch sagen, ich will mal den Mahner machen, um es mit Matthias Sammer zu halten. Gegen Augsburg, also hatten sie auch schon verdammt viel Muzzle. In Brügge hatten sie verdammt viel Glück, als sie da quasi als sie angeschossen werden und das Ding dann über den Torwart von Brügge ins Netz fällt, 5 Minuten vor Schluss, gegen eine international eher zweitklassige Mannschaft. Genauso gegen in Deutschland zweitklassiges Greuther Fürth, als sie sich dadurch Witzel überhaupt noch in die Verlängerung retten in der ersten Pokalrunde. Also sie haben auch dieses Spielglück. Ich finde, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Frankfurt-Spiel war auch nicht so gut, aber letztendlich, ich meine, es macht halt Spaß zuzugucken. Und mit Favre verortet man eher ein 1-0, aber irgendwie, ich glaube, der hat auch so eine Wandlung durch, dass er dann, ja, also diese Effizienz hat er ja wirklich, ist ja statistisch belegbar. Verhältnismäßig hat Dortmund wenig Abschlüsse, macht aber viele Tore, aber irgendwie, ich finde, da hat sich irgendwas noch bei ihm getan, weil dieses pure Wertlegen nur auf Kontrolle ist es halt nicht mehr, weil sonst wäre da jetzt nicht so ein Schlagabtausch herausgekommen gegen Augsburg.
Und du nennst es Spielglück. Ich sage, das sind halt die wichtigen psychologischen Momente, die du brauchst, gerade am Anfang der Saison, wenn du enge Spiele nochmal drehst, wenn du einen Pokal ausverhinderst mit einem Treffer in der 100-sonstigen Minute, wenn du so ein Spiel wie gegen Augsburg in der letzten Minute mit einem Freistoßtor noch drehst, das emotionalisiert natürlich so ein Team auch. Und das schafft die Verbindung auch zu den Fans wieder, die natürlich dann ausrasten. Und so schaffst du wieder eine Einheit. Und das ist, glaube ich, auch gerade in Dortmund der Fall. Tabellenzweiter aktuell, Rasenballsport Leipzig. Bisschen überraschend, finde ich, dass die jetzt doch so weit oben stehen, natürlich punktgleich, aber aufgrund des Torverhältnisses trotzdem wieder relativ erfolgreich aktuell. Haben die jetzt auch einen Kantersieg eingefahren da gegen Nürnberg, aber Ralf Rangnick macht das doch wieder erstaunlich gut und vom Gefühl her ist da auch weniger Rotation, korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, als jetzt in den letzten Jahren. Da habe ich das Gefühl, dass da immer auch oftmals viel Personal gewechselt wurde innerhalb der Spiele. Das ist jetzt so ein bisschen wieder kontinuierlich vorne mit dem Wernern und Pausen, die auch treffen. Und es ist wieder der attraktive Fußball, den man von RB Leipzig ja kennt, auch aus den Saisons davor. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen bei denen gerade der Erfolgsfaktor.
Ja, ich glaube, es ist halt jetzt auch nochmal was anderes. In der Champions League konnte er es sich halt nicht leisten, oder damals Hasenhüttl konnte es sich RB nicht leisten, in den Partien gegen Beşiktaş, Porto, Monaco, da jetzt irgendwie großartig zu rotieren oder wirklich die Stars draußen zu lassen. Jetzt geht's halt schon mal eher, wenn du da gegen Trondheim spielst und so in der Europa League. Trotzdem, ich finde irgendwie was mich bei Leipzig jetzt so ein bisschen überrascht hat, sie sind so heimlich still und leise jetzt auf Platz 2 gesprungen, haben jetzt einige Siege in Folge hingelegt, weil die Stimmung war da ja auch schon mal ganz anders und das kann auch in die ganz andere Richtung gehen, aber anscheinend war es genau der richtige Moment von Ralf Rangnick nach dem 2-3 gegen Salzburg, wo sie Hanebüchen verteidigt haben, die Mannschaft anzuzählen, einzelne Spieler auch kurzzeitig zu suspendieren. Ist natürlich auch eine Qualität vom Trainer, da den richtigen Zeitpunkt zu finden, weil ich glaube, das kann auch ganz schön fragil sein und in die andere Richtung laufen, wenn man da irgendwie dann nicht so den richtigen Zeitpunkt findet. Ja, für mich dennoch irgendwie ein Übergangsjahr realistischer als jetzt irgendwie der Großangriff auf die Meisterschaft, oder siehst du das anders?
Sehe ich ähnlich, dafür sind sie noch zu instabil, glaube ich auch, und wir müssen aber vielleicht kurz zu Dortmund zurückkommen, wie siehst du das da, aber das haben wir jetzt gerade vergessen, können die da bis zum Ende oben bleiben? Ich sage jetzt mal, ja, können sie, wenn es weiter so gut läuft natürlich und ein Alcacer auch wieder weiter so trifft, das wird sie nochmal abschwächen, aber ich sehe Dortmund diese Saison, doch, ich sehe die da ziemlich weit oben.
Ja, also Ich glaube schon, dass sie irgendwann in der Saison so einen Negativlauf noch irgendwie bekommen. Also dazu ist mir das alles zu fragil und auch teilweise recht jung besetzt und so. Und vielleicht haben sie mal Verletzte, aber ich glaube im Großen und Ganzen, Bayern spielt halt wahrscheinlich auch nicht diese 85-Punkte-Saison. Also das wird langsam nämlich eng. Und 70, 75 Punkte traue ich Dortmund schon zu, weil Favre-Mannschaften werden in der Regel auch eher besser als schlechter, so im Verlauf von so den ersten 2 Jahren seiner Regentschaft, möchte ich es mal nennen. Würdest du denn so weit gehen, Dortmund wird Meister? Weil, also ich bin jetzt mal unpopulär und sage, Bayern wird es doch noch schaffen. Was heißt doch noch? Sie sind ja auch nur 4 Punkte hinten dran. Aber ich glaube, dass Bayern irgendwie den Turnaround hinkriegt und Dortmund noch eine Negativserie hinzaubert auf den Rasen und am Ende wird es knapp Bayern.
Dann hänge ich mich raus und sage, dieses Jahr sehen wir einen neuen deutschen Meister. Da kommen wir ja am Ende noch zu kommen, ein bisschen das ausführlich diskutieren, weil ich glaube schon, dass Dortmund da bis zum Ende auf jeden Fall oben mitspielen wird, weil die anderen Teams, die jetzt oben stehen, da kommen wir jetzt ja zu Gladbach, Bremen, Hertha, die werden wahrscheinlich, traurig das zu sagen, aber über kurz oder lang doch wieder rausrutschen. Vielleicht bei Gladbach wirst du eine andere Meinung haben. Die sehe ich auch vielleicht noch von den drei da unten am stärksten, am stabilsten. Aber ich glaube, dass Dortmund eine ziemlich gute Chance hat, deutscher Meister zu werden. Und ja, ich glaube, vielleicht sehen wir dieses Jahr einen neuen deutschen Meister. Dann lass uns vielleicht kurz zu Gladbach kommen, zu deinen Gladbachern. Bevor du da ausführlichst, ich werde mich dann kurz 20 Minuten zurückziehen, deinen Gladbach-Analyse-Monolog hältst, nicht böse gemeint, aber kurze Einschätzung von mir. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht viel gesehen, weil ich unterwegs war auch, aber das macht natürlich schon Laune. Gerade natürlich so 3:0 in München ist natürlich Sahne. Kurze Zwischenfrage, stimmlich bei den Toren bist du wie abgegangen?
Ja, so, dass es nicht gesund war für die Stimme. Aber man gewinnt wahrscheinlich auch nur einmal im Leben 3:0 in München.
Leben die Nachbarn noch, war meine unterschwellige Frage eigentlich.
Ich war beim Kumpel, also von daher habe ich die Nachbarn in Frieden gelassen und das muss er dann mit seinen Nachbarn ausmachen. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall hab ich das natürlich zelebriert. Großer Sieg, übrigens erst der 4. in der Geschichte unseres Vereins in München. In den 70er Jahren haben wir nie da gewonnen. Den ersten Sieg gab es dann Mitte der 90er, als es mit Gladbach eigentlich schon bergab ging. Und dann 3 Siege in diesem Jahrzehnt. Und ich glaube, ich habe irgendeine Statistik gesehen von den letzten 12 Spielen oder so, ist die Bilanz tatsächlich ausgeglichen zwischen, oder 18 Spielen ist die Bilanz ausgeglichen zwischen Bayern und Gladbach. Und das können nicht viele Bundesligisten vorweisen.
Erfolgsfaktoren?
Für mich alles voran die Systemumstellung, in die ich ja auch viel Hoffnung gesetzt hatte, auf 4-3-3. Passt, glaube ich, ganz gut zum Kader, weil wir 6 gute zentrale Mittelfeldspieler haben. Mit Hofmann, mit Kramer, mit Zakaria, mit Neuhaus, mit Cuisance und mit, wen habe ich jetzt noch vergessen?
Kramer hast du schon gesagt.
Strobel, genau. Und wenn man da dann nur 2 einsetzt, ist irgendwie ein bisschen verschenkt. Und so, 1-6er, 2-8er. Hofmann, der laufstärkste Spieler in der Bundesliga, ist da in der Rangliste nicht Erster, aber es liegt daran, weil er ein Spiel geschont wurde. Also wenn das eine bereinigte Tabelle wäre, eine bereinigte Statistik wäre vorne, immer so um die 13 Kilometer pro Spiel, ähnlich wie zum Beispiel Darida, wenn er fit ist. Das ist für mich ein Faktor. Und Alassane Plea, wir haben endlich mal einen Neuner, der auch trifft. Aus allen Lagen. Kopfball stark, dann bullig setzt er sich durch wie beim 1-0 gegen Frankfurt oder jetzt die Führungstreffer in Wolfsburg und in München, wo er ja irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, aus der zweiten Reihe, nicht den brachial drauf wuchtet, sondern mit viel Gefühl unhaltbar ins Eck schlänzt. Toller Spieler, der hat was. Also die Hoffnung besteht, dass das eine richtig gute Saison werden kann und vielleicht wieder mit einem Champions League-Platz gekrönt wird, wenn man jetzt irgendwie so ja, auf dieser Euphoriewolle noch ein bisschen reiten kann, weil Teams wie Hoffenheim, Schalke, Leverkusen sind halt schon wirklich 2 bis 3 Siegepunkte technisch hinten dran.
Und ich glaube, was bei euch ein Faktor ist, auch die Körpersprache, ne? Also das hat man jetzt in München auch gesehen, da geht man auch mal in so ein Spiel nicht so unterwürfig rein, wie es viele Mannschaften immer in München machen, sondern zeigt mal, das habt ihr aber, glaube ich, immer auch in München ganz gut gemacht, dass man halt auch hier gewinnen möchte, ne? Wir reisen hier nicht an, weil wir irgendwie einen Punkt holen wollen oder 0-0 ermauern, sondern wir wollen gewinnen. Und das war, glaube ich, zu dem Spiel ausschlaggebend, Brust raus und auch ein Stindl zum Beispiel war ja auch eine tolle Story. Ne? Kommt wieder rein, ist erstmal wieder Startelf gespielt seit langer Zeit, trifft dann gleich. Da passte wieder vieles und Körpersprache ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch. Und natürlich auch diese Konstanz auf der Trainerbank mit Hacking. Ne? Auch an dem festgehalten, als es vielleicht mal nicht so gut lief. Das ist ja auch bei Hertha so. Ne? Dardai ist jetzt ja auch schon lange da und das sorgt auch für eine gewisse Ruhe im Umfeld, glaube ich.
Ja, sehe ich ganz genauso. Lustigerweise war ich ja bei Dardai und Hertha ein bisschen skeptisch. Du überzeugt. Bei Gladbach sah es genau umgekehrt aus und am Ende sind wir alle glücklich. So kann es immer laufen. Ja, ich glaube auch, um nochmal einen ganz kurzen Exkurs zu Bayern zu machen, weil diese Körpersprache ist ja auch ein Faktor, wenn man über die Gegner von Bayern spricht. Hertha, da hast du gemerkt, direkt, ich war ja auch im Stadion, dann sieht man es ja noch ein bisschen besser, wenn man so alles überblicken kann. Da hast du gemerkt, von der ersten Minute an, die werden hier nicht untergehen, die stehen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange und erwarten Bayern-Angriffe, sondern die verteidigen aktiv, verteidigen mutig. Bei Gladbach hat man es auch gesehen, bei Ajax hat man es gesehen. Selbst eine Mannschaft wie Hoffenheim am ersten Spieltag, die 3-1 verliert, hat auch mutig gespielt über weite Phasen der Partie. Einzig Stuttgart hat sich hinten reingemauert und Schalke. Aber ansonsten, selbst Leverkusen ist in München in Führung gegangen. Aber da sieht man, es geht was. Aber trotzdem, man muss dann halt auch dran glauben und sich dann nicht direkt wieder hinten einigeln, so wie es Leverkusen zum Beispiel gemacht hat nach der Führung. Ja, also letztendlich ist das, glaube ich, auch, wenn man das oft auf ein Spiel gegen die Bayern ummünzt, das, was du sagst, ist das auch so ein Faktor. Und eine Mannschaft, die auch viel Selbstvertrauen hat, ist für mich Werder Bremen. Der einzige Gegner von Hertha, genau, gegen den ihr verloren habt. Glaubst du, die können sich halten? Sie haben ja offensiv Europa League als Ziel ausgegeben.
Auch da sehe ich den Faktor Trainer. Ne? Kofeld macht eine ziemlich gute Figur und hat auch viel Vertrauen von den Spielern. Ich habe irgendwie ein Vorabinterview mit Kruse vor der Saison gelesen und da strotzte das so von Vertrauen in den Trainer. Das ist ja auch mal wichtig. Dann haben sie Klaasen geholt, der voll eingeschlagen ist und die Strippen da zieht, Tore kreiert, Tore macht. Wichtiger Spieler auf jeden Fall. Und sie haben einen schönen Mix im Team, ne? Also Kruse, der jetzt auch nicht immer trifft, aber auf jeden Fall ein Leader ist als neuer Kapitän. Bargfrede, Harnik, Moisander, Pizarro, der irgendwie auch noch da ist und auch mal an den Pfosten trifft sogar noch. Da wird auch noch ein Türchen kommen, würde ich mal sagen. Und aber auch so junge Leute, ne? Wie Eggestein, Velkovic, Rashica, Kainz. Also cooler Mix, den sehen wir auch bei Hertha gleich nochmal. Und ja, das passt gerade ganz gut. Ich glaube dennoch, dass Bremen am Ende jetzt nicht unter den Top 5 landen wird, sondern eher so Richtung 6-7 dann doch wieder runtergehen wird. Aber immerhin, ich meine, das ist trotzdem eine Top-Saison. Ich habe ja schon, glaube ich, vorab in der Analyse gesagt, dass ich denen was zutraue. Kann es natürlich nie sicher sein, aber so ein bisschen bestätigen sie das gerade.
Sie sind sehr heimstark, unter Kofeld noch nicht ein Heimspiel verloren. Ja. Zu weit gehört auch, finde ich, dass sie doch ein dankbares Anfangsprogramm hatten, gegnertechnisch. Aber trotzdem, das passt. Da ist auch ein geiles Team auf dem Platz. Klaassen hat Delaney ersetzt und ist sogar noch torgefährlicher, finde ich. Ja, macht Spaß, dann wieder zuzuschauen. Das ist irgendwie auch ein Verein, dem man ja nichts Negatives wünscht. Also so geht es mir immer. Also Werder ist für mich ein unheimlich sympathischer Verein. Genauso natürlich wie deine Hertha, zu der wir natürlich auch noch kommen müssen, denn die haben auch 14 Punkte. Ja. Und ja, da war schon einiges Gutes dabei. Schalke auswärts geschlagen, Gladbach besiegt. Das einzig schlechte Spiel von Gladbach. Beziehungsweise war es da auch einfach eine super Leistung. Und die Bayern geschlagen. Also im Gegensatz zu Bremen sogar schon ja deutlich mehr Punkte geholt, als man sicherlich zu träumen gewagt hat. Mhm. Wo siehst du da aktuell die großen Stärken bei Hertha BSC?
Was mich gefreut hat, dass so Spieler wie Duda, die du ja schon fast vergessen hast, oder wo du gesagt hast immer, naja, so richtig eingeschlagen hat er noch nicht so wirklich und er läuft immer so mit und wird immer gesagt, dass der großes Talent hat, aber im Endeffekt hat das nie gezeigt. Diese Saison zeigt erstmal und macht geile Buden, tolle Vorlagen, ist wirklich ein wichtiger Mann. Und man muss ja auch mal sehen, wir haben ja auch viel Verletzungspech, ne? Also es verletzen sich ja auch durchaus dann Leute wie Grujic oder so. Und trotzdem wird das irgendwie aufgefangen, der ja dann auch eine gute Rolle gespielt hat. Rekik hinten auch verletzt, also die Verteidigung hat auch so ein bisschen gelitten immer. Da kommt ein Lustenberger rein, ersetzt das auch ganz gut. Was ich sagen möchte, das Team funktioniert. Das Team funktioniert, aber auch deswegen, und da haben wir wieder das Stichwort Mischung im Team, du hast die alten Recken wie ein Ibisevic, der auch schon wieder, ich glaube, 4 Buden oder so mindestens gemacht hat. Du hast Kalou, der sowas von erfahren und abgezockt ist. Manchmal ein bisschen verspielt, aber das hat er auch, glaube ich, ein bisschen abgelegt jetzt schon. Und auch die Systemumstellung, by the way, ne, ist ja auch ein wichtiger Faktor, dass jetzt irgendwie auch ein Lazaro mehr Freiheiten bekommt, die Vorlagen nutzen kann, dass es offensiv einfach besser funktioniert und attraktiverer Fußball ist, der hoffentlich ja auch wieder mehr Menschen ins Stadion lockt, wo jetzt ja unser gibt der Freund Herr Zander wieder live performen darf, nachdem es ja einen riesen Eklat gab. Auch da hat man zum Glück mal schnell so ein Feuer, was im Umfeld brennt, gelöscht. Auch wichtig, ne? Fürs Wohlbefinden des Teams. Also da stimmt gerade sehr viel. Fraglich, ob das bis zum Ende der Saison funktioniert. Wir haben den Vorteil, wir spielen nicht international. Wir können uns voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Pokal lasse ich jetzt mal außen vor. Aber das spielt, glaube ich, auch eine Rolle in längerer Hinsicht. Deswegen rechne ich Hertha jetzt durchaus auch zu den Top 6 am Ende der Saison tatsächlich.
Ja, ein Thema jetzt, wo du es aufgemacht hast, Frank Zander. Also, dass man dieses Feuer überhaupt sich entflammen lässt, ist ja eigentlich schon doof genug. Aber ich denke, da kann man nur froh sein, dass sie besser spät als nie eingesehen haben, einen Fehler gemacht zu haben. Ja, grundsätzlich, ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wie schnell denn so diese üblichen Verdächtigen aus der unteren Tabellenhälfte, die jetzt unten sind, Leverkusen, Schalke, Hoffenheim, die aber letztes Jahr unter den Top 6 waren, wie schnell die so in die Spur kommen können. Weil das hat man jetzt auch in den Jahren, wo Hertha jetzt schon auf 7, einmal dann auf 6 war, glaube ich, gemerkt, dass sie sich da auch in der Hinrunde ein Polster zusammengefuttert haben, punktetechnisch, und da dann lange von profitieren konnten. Und ich denke, darauf wird es auch ankommen, weil natürlich besteht für mich immer die Gefahr, dass so ein System dann auch irgendwie schnell entschlüsselt werden kann oder dann vielleicht in der Rückrunde dann nicht mehr so zum Tragen kommt. Weil teilweise ist es halt, also gerade wenn ich an das Spiel von uns da in Berlin denke, Hertha Gladbach, es war ja immer die gleiche Aktion. Spiel raus auf den Flankengeber, dann hast du da einen Lazaro oder auch einen Plattenhardt und dann steht in der Mitte halt ein Ibisevic. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem, es ist insgesamt auch attraktiver. Duda ist jetzt der Spielgestalter, den man für den Kader noch gebraucht hat. Und wen ich finde, wir nicht vergessen dürfen, vielleicht kannst du dazu auch noch stellvertretend für die ganzen Jungen von Hertha BSC was sagen, Arne Meyer. Also der ist ja großartig. Also der wird spätestens in Katar, glaube ich, auch für Deutschland auflaufen.
In Katar, sehr schön. Ja, absolut. Der repräsentiert so diese junge wilde Bande, aber in einer sehr abgeklärten, souveränen Art, ne? Also der ist ja wirklich, der erinnert mich so ein bisschen an Julian Weigel in seiner ersten richtig guten Saison. Also von der Statur her auch, ne? Großer, schlagsiger Spieler, der irgendwie auch die Pässe und Wege erkennt, das Spiel so von hinten ordnet und irgendwie sehr souverän und abgezockt schon agiert in seinem Alter. Und das ist jetzt traurig, das zu sagen, aber der wird wahrscheinlich auch nicht lange bei Hertha spielen, wenn er so weiter spielt. Aber jetzt ist er noch da und liefert eine Top-Leistung. Und das ist ja das, was ich auch meinte bei Hertha. Die kriegen halt auch das Vertrauen von einem Pal Dardai, ne? Der nimmt die jetzt nicht nach einem schwachen Spiel raus oder so, sondern der kann halt, weil er natürlich auch viel in der Jugend gearbeitet hat vorher und viele Spieler auch von da aus noch kennt, sehr gut mit denen sprechen und hat eine sehr gute Ansprache, glaube ich, in der Kabine oder auch im Training. Und das sorgt gerade für ein ziemlich gutes Gesamtpaket, das auch, obwohl Frank Zander da nicht singen durfte, erst funktioniert hat. Wo man sagen muss, Dickes B ist ja auch ein schönes Lied, aber natürlich nicht ansatzweise so geil wie Nur nach Hause gehen wir nicht. Insofern, um das nochmal kurz aufzugreifen, ist das zum Glück passé. Ja, und wir können vielleicht nochmal abschließend einen Blick nach vorne werfen. Saison ist noch lang, auch das müssen wir uns vergegenwärtigen. Und haben noch mal eine externe Stimme, noch mal den Kollegen von Star, ne?
Genau, den Chris, der ja uns noch mal eine kleine Vorschau gibt, was da denn von den Bayern vielleicht noch oder auch nicht zu erwarten ist.
Ich denke, die Bundesliga hat eine reelle Chance, bis zum Saisonende spannend zu bleiben. Allerdings ist die Frage hier nicht, wann kommt der FC Bayern wieder in seine Spur zurück? Wann entwickelt er wieder die Siegermentalität und das Siegergehen und eilt wieder von Sieg zu Sieg? Das wird früher oder später sowieso kommen, da bin ich mir 100% sicher. Genauso wie eigentlich auch der FC Bayern mit um die Meisterschaft spielen wird. Die Frage ist eigentlich nur, wie konstant können die anderen Mannschaften wieder spielen? Ja, kann ein Hertha BSC bis zum Saisonende auch mal endlich weiter siegen? Oder ist es dann wieder in der zweiten Saisonhälfte so, dass man einbricht, sobald die Doppelbelastung kommen? Dann kommen Verletzungen, dann kommt die Fitness mit ins Spiel und vielleicht auch mentale Probleme. Und schon bricht ja mal so eine Mannschaft gerne ein. Und auch Borussia Dortmund ist ja so ein Kandidat, die dann ja vielleicht zum Saisonende mal einbrechen können, gerade wenn es in Sachen Verletzung geht. Ne? Wir haben dann Marco Reus, der da sehr anfällig in solchen Sachen ist. Aber ich denke, wenn alle Mannschaften mehr oder weniger verletzungsfrei bleiben und eine gewisse Konstanz halten können, dann kann auch die Bundesliga wieder spannend werden. Und ehrlich gesagt, auch wenn ich ein Hardcore-Bayern-Fan bin, ich hoffe es auch so ein bisschen, dass die Bundesliga ein bisschen spannend wird. Ich habe keine Lust immer auf einen deutschen Meister mit 20 Punkten Vorsprung. Also ein bisschen spannender darf die Liga schon sein. Das Ergebnis daher sollte dann schon das gleiche bleiben, nämlich mit dem FC Bayern an der Spitze.
Ja, also der ist durchaus noch überzeugt, dass die Bayern dann doch nochmal ins Rollen kommen und wieder eine Siegesserie starten. Das kann durchaus sein. will ich jetzt auch gar nicht ausschließen. Die Frage ist halt, wie sehr brodelt es noch bei ein, zwei Niederlagen mehr jetzt nach der Länderspielpause, ne? Also wenn sie dann nicht in die Gänge kommen, ich glaube, dann wird es auch unruhig im Umfeld und dann steht so ein Kovac ganz schnell auf der Abschlussliste. Ist natürlich auch die Frage, wen holst du dann? Jupp Heynckes wird es 100% hier nochmal machen, aber keine Ahnung. Also das ist, wird dann die Frage sein, vielleicht ja ein Arsène Wenger. Keine Ahnung, wir spekulieren jetzt schon wieder. Also erstmal gucken, wie die Bayern sich jetzt berappeln. Trotzdem wird es, und das ist meine Prognose, bis zum Ende der Saison spannend bleiben. Ich glaube nicht, dass sie sich irgendwann wieder so ein 10-Punkte-Polster rausspielen, glaube ich irgendwie nicht. Und wie gesagt, ich denke, dass Dortmund die schärfste Konkurrenz sein wird. Vielleicht auch Gladbach, wenn die sich weiter so behaupten. Hertha könnte nochmal einbrechen, gerade diese Hinrunden-Rückrunden-Thematik bei Hertha immer ein Problem. Aber ich glaube, liebe Fußballfans, wir können uns auf ein spannendes Jahr, auf eine spannende Spielzeit, auf eine spannende Saison freuen, wo die Bayern ordentlich ins Schwitzen kommen, bis zum 34. Spieltag vielleicht.
Ich glaube auch, es wird keine klare Sache. Selbst wenn die Bayern wieder Meister werden, dann wird es, glaube ich, spannender. Und das, dann hat der Fußballfan in Deutschland ja schon mal viel gewonnen. Glaube aber auch, ehrlich gesagt, nicht, dass es eine andere Mannschaft gibt, außer Borussia Dortmund, die diesen Marathon-Bundesliga bis zum Ende laufen kann. Da zähle ich auch Gladbach nicht zu. Leider Gottes. Ich glaube, am Ende kann es Dortmund machen. Wie gesagt, bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das nicht vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr, wenn Favre da so seine Ideen weiter forcieren kann, sogar noch besser läuft. Denke, da muss man vielleicht auch eine Krise pro Saison, wenn die auch die Bayern sogar schon ereilt, auch dann irgendwie mit einkalkulieren im Verlauf der Spielzeit. Ich würde sagen, wir haben das Ganze mal ganz gut, die Lage der Liga mal ganz gut beschrieben. Sind da gespannt, wie es jetzt weiterläuft. Ich denke auch, Kovac darf sich nicht mehr viel leisten. Sind jetzt zwei Auswärtsspiele, Wolfsburg-Mainz, dann kommt Freiburg zu Hause. Das sollten ja 9 Punkte sein. Und ansonsten, ja, wer steht da in den Startlöchern? Man hört immer wieder oder liest immer wieder von Zinedine Zidane. Fand auch deinen Namen schön. Arsène Wenger habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ist ja auch einer, glaube ich, der sich noch durchaus im Geschäft sieht. Genauso wie Felix Magath. Der wird es aber auch nicht machen.
Kann ja auch Deutsch, Arsène Wenger zum Beispiel. Das wäre bei Zidane wahrscheinlich ein Problem, wieder so einen fremdsprachigen Trainer zu haben wie Ancelotti. Also das wäre vielleicht spannend, den zu holen. Und hätte auch wieder diese Erfahrung. Ne? Das war ja bei Heynckes auch mal der Faktor, der natürlich auch das Team immer kannte. Aber wer weiß. Wir wollen nicht über Kovac spekulieren. Vielleicht bleibt er bis zum Ende der Saisontrainer und holt dann plötzlich das Triple.
Ja, aber einmal möchte ich noch spekulieren. Mir ist es gerade eingefallen, just in diesem Moment. Was wäre eigentlich, wenn José Mourinho nach seiner Leidenszeit, wie es so aussieht bei Man United, tatsächlich entlassen wird, selbst geht, was auch immer. Das wäre auch mal geil. Also ich glaube, es ist viel Spinnerei, aber man stelle sich das mal vor, José Mourinho in München, José Mourinho in der Bundesliga, hätten wir alle was davon, hätten wir auch wieder was zu erzählen. Ja. Ich würde sagen, erstmal vielen Dank an unsere Gäste in dieser Folge an Oliver Gussor vom MDR und an Christian Meschonat von Star FM.
Natürlich auch an Didi Hamann, den wir natürlich ein bisschen von Sky geklaut haben, aber der ja auch was gesagt hat.
Ja, nicht geklaut, wir haben ja sogar hier die angegeben. Nur kurzzeitig entführt, würde ich sagen. Ja. In diesem Sinne, wir gehen dann nur nach Hause.
Absolut.
Um den alten Zander nochmal aufzugreifen und freuen uns auf die nächste Folge. Ihr könnt uns hören auf allen gängigen Portalen. Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Und ja, wir hören uns das nächste Mal.
Mit neuem Logo. Unbedingt beachten und liken natürlich auch. Ja, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und eine spannende nächste Bundesliga-Zeit erstmal. Und tschüss, bis dann.
Bis dann, ciao.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.